Guten Morgen von meiner Seite auch und vielen Dank für die Einladung. Ich bin eingeladen worden zu eurem Familiengottesdienst, zu unserem Familiengottesdienst, und wir haben ein paar Sachen vorbereitet, aber ich will da nicht vorgreifen, da gibt es ein paar Überraschungen. Worum geht es heute? Worum geht es heute? Was ist das Thema im Familiengottesdienst? Und zwar ist der Schlüsselvers aus Römer 12, Vers 21. Ich lese mal kurz vor. Vermutlich kennt den einige, denke ich mal. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Das ist der Schlüsselvers. Und um die Botschaft noch ein bisschen zu vertiefen, haben die Kids am Anfang ein Anspiel vorbereitet. Und ich würde jetzt gerne mal die beiden vor, oder drei, oder wer auch immer dafür verantwortlich ist. Viel Freude.
Ja, grüß dich, David. Heute sehen wir uns wieder hier.
Ja, in alter Frische.
Ja. Guck mal, da kommt schon wieder der Dumme vom Dienst, Mensch.
Oh, nee, ne? Nicht der schon wieder.
Wie der aussieht. Mensch, zum Sonntag nicht gekämmt, ein Vogelnest auf dem Kopf.
Also, und dieser Ranzen, Alter, eine quadratische Box.
Furchtbar, wirklich, dass der sich hierher traut. Der sollte mal ran auf den Meter kommen hier, also wirklich.
Komm
mal
rüber hier.
Komm, ich hab Limo für euch mit. Komm, wir gehen raus und trinken eine Limo und klären das dabei.
Eigentlich hätte ich dir lieber Schläge geben, aber okay. Trink mal eine Limo zusammen, klären's so.
Mach mal.
Vielen Dank, das waren jetzt nicht Kids, waren junge Erwachsene. Danke euch. Hast du das verstanden, so, vom Ansatz her? Also, ich will nochmal den Schlüsselvers uns sagen, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Römer 12, Vers 21. Ich denke, ihr habt gemerkt, um was es geht. Bin überzeugt, dass es ein ganz, ganz aktuelles Thema ist. Ich habe zu diesem ganz aktuellen Thema eine, wie ich glaube, schon bekannte Geschichte herausgesucht aus dem Alten Testament. Und zwar aus 1. Samuel 24. Wer die ganze Geschichte heute nochmal nachlesen möchte, kann das gerne tun. Lies das in deiner Bibel, vielleicht heute Nachmittag oder heute Abend nochmal, das ganze Kapitel. Ich werde das heute mal ein bisschen versuchen, so zu gestalten, weil ja auch die Kinder und die Kids und die Teenies dabei sind heute, das ein bisschen als Erzählpredigt machen. Und also ihr Erwachsenen habt da ein bisschen Verständnis dafür. Die Geschichte, um die es geht, genau, das ist der Schlüsselvers. Die Geschichte, um die es geht, ist 3000 Jahre alt. Alte Geschichte, spielt vor 3000 Jahren, und die Geschichte spielt in Israel. Und ich habe heute Morgen so überlegt, wie aktuell ist das Thema gerade in Israel. Aber wir hören ja zurzeit sehr viel von und über Israel. Aber es geht heute nicht um die aktuelle Situation, es geht heute um die Situation vor 3000 Jahren. Und vor 3000 Jahren, da regierte der König Saul. Und dann gab es noch David. Und beide, Saul und David, lebten in einem Konflikt. Der Konflikt war, König Saul war neidisch auf David. Warum? Warum war er neidisch? Weil David in vielen Dingen erfolgreicher war als Saul. Kennst du das? Kennst du so einen Neid? Ich denke, es ist auch aktuell. Da ist jemand erfolgreicher, vielleicht auch in der Gemeinde, in der Arbeitsstelle, oder unter unseren lieben Frauen. Eine kann vielleicht besser kochen und die andere nicht so. Also Neid. Und das war da auch. Und der Neid, der führte so weit, dass Saul den David töten wollte. So ein Hass hatte Saul auf David. Und jetzt muss man ja immer, ich versuche mich immer auch in solche Geschichten hineinzudenken. Jetzt muss man sehen, dieses südliche Temperament noch dazu, das ist ja nicht so wie in Deutschland. Neid. Da ist noch, steckt ein bisschen dahinter noch. Wenn man einmal die Leute kennengelernt hat, da ist Neid ganz schnell die nächste Stufe, Hass und dann noch schlimmere Dinge. Und David ist vor Saul in die Negev-Wüste geflohen. Erzähle ich gleich noch was dazu. Und hat sich in En-Gedi vor Saul versteckt. En-Gedi ist eine Oase mitten in der Wüste. Ich erzähle danach gleich noch was dazu. Und in En-Gedi gibt es ganz viele Höhlen. Jetzt frage ich mal die Kinder. Wer war denn schon mal in der Höhle von euch? Kennt ihr? Wart ihr schon mal in der Höhle? Noch nie? Okay, aber die Erwachsenen mit Sicherheit waren schon in Höhlen. Es gibt große, es gibt kleine. Ich habe euch auch ein paar Fotos noch mitgebracht. Da können wir das noch ein bisschen uns ansehen, wie das damals ausgesehen hat. So, und jetzt musst du auch weiterhin noch wissen, David und Saul, ich habe gerade von dem Konflikt geredet, die waren nicht allein. Die hatten noch ganz viele Soldaten. Und die beiden waren Anführer von etlichen hunderten Soldaten. Ich sage nachher noch die Zahl. Und jetzt kommt es zu einer Begegnung der beiden, David und Saul, in einer dieser Höhlen in En-Gedi. Und bei dieser Begegnung, da hätte David die Chance gehabt, seinen Widersacher zu töten. Aber gegen den Rat seiner Soldaten hat er das nicht gemacht, sondern hat nur ein Stück von Sauls Königsmantel abgeschnitten. Und Saul hat das gar nicht bemerkt, wir werden das noch ein bisschen vertiefen dann. Und als Saul dann die Höhle verlassen hat und schon ein bisschen weg war, dann hat David diesen Mantelzipfel hochgehalten und da war Saul von dieser Friedensgeste so gerührt, dass er gesagt hat zu David, du hast mir Gutes erwiesen und ich habe dir Böses erwiesen. Das heißt, David ist absolut cool geblieben, so wie das auch in dem Anspiel heute Morgen dargestellt wurde. Das war natürlich noch eine andere Dimension damals, aber David ist absolut cool geblieben. David hat nicht Böses mit Bösem beantwortet. Und genau das ist die Botschaft heute im Gottesdienst. Nicht Böses mit Bösem zu vergelten. Wisst ihr, was nämlich dann passiert? Weißt du, was dann passiert, wenn das nicht passiert, dann sorgt das für Entgiftung. Wenn du und ich so handeln, dann tragen wir beide dazu bei, dass der Konflikt nicht weiter eskaliert. Das nennt man Deeskalation. Wir machen mal zu Beginn ein bisschen Geografie. Weil ich habe jetzt so verschiedene Begriffe in den Raum geworfen, En-Gedi, Oase, Höhle und so weiter. Jetzt machen wir mal ein bisschen Geografie. Was ist En-Gedi und wo ist En-Gedi? Vielleicht habt ihr schon mal was vom Toten Meer gehört. Schon mal gehört vom Toten Meer? So manchmal in Quizfragen. Es ist also ein großes Binnenmeer in Israel. Und am Westufer dieses Toten Meeres liegt die Oase En-Gedi. Das sind Berge und eine wasserreiche Oase mitten in der Negev-Wüste. So, und jetzt stell dir mal Wüste vor. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal in der Wüste wirklich gewesen ist. Da wächst nichts. Kein Baum, kein Strauch, gar nichts. Und mitten in dieser Wüste gibt's eine Oase. Eine Oase, jetzt erkläre ich es nochmal, ist eine grüne Insel mitten in der Wüste. Warum ist die Insel grün? Weil da eben halt Wasser ist. Und wo kommt das Wasser her? Aus einer Quelle. Und Engedi heißt aus dem Hebräischen übersetzt Zickleinquelle. Also eine Quelle für junge Ziegen. Heute ist da ein großes Naturschutzgebiet. Und ich war vor einigen Jahren an dieser Stelle in Engedi. Und wir haben uns da so in den Kreis gesetzt unter schattigen Bäumen und haben diese Geschichte aus 1. Samuel 24 gelesen. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn du so eine Geschichte in der Bibel liest, an einem Ort, wo das wirklich gespielt hat, das macht was mit dir. Das macht was mit dir. Die Bibel fängt förmlich an zu leben. Das ist einfach, also für mich war das ein hochemotionales Erlebnis. Und du sitzt da und dann stellst du dir das so vor, wie das da vielleicht eventuell gewesen sein muss vor 3000 Jahren. Ich zeige euch jetzt mal ein paar Bilder, wie das dort aussieht. Da sieht man jetzt der Blick aufs Tote Meer. Im Hintergrund ist das Tote Meer. Ihr müsst euch so vorstellen, das Tote Meer ist ja 400 Meter, ein paar Meter noch unter normal Null. Und dann geht es in die Berge hoch. Das ist also diese Quelle. Und dann entsteht so ein kleiner See. Ich habe die Fotos damals gemacht. Das ist schon ein paar Jahre her. 2007 war das. Genau. Hier sieht man nochmal den Blick, wie man da runterschaut. Und da sieht man auch, dass es doch ein ziemlich karges Land ist. Genau. Und wir werden jetzt mal, oder beziehungsweise ich bekomme Entlastung, eine kleine Hilfe, dass ihr mal die drei Bibelverse lest.
Vielleicht kannst du selbst ich habe die hier vorne auf der Folie, vielleicht kannst du die selbst lesen. Danke.
Genau, ich lese 1. Samuel 24, 18 bis 20. Dann sagte er zu David, du bist gerechter als ich, denn du hast mir Gutes erwiesen, obwohl ich dir Böses angetan habe. Ups. Heute hast du es bewiesen, denn Jahwe hatte mich in deine Hand gegeben und du hast mich nicht umgebracht. Wenn jemand seinen Feind findet, lässt er ihn dann unbehelligt weiterlaufen. Jahwe möge dich für das belohnen, was du mir heute angetan hast.
Super, danke schön.
Ja, Familiengottesdienst, das ist schön, wenn das lebt ja von den Leuten und von den Kids, den Teenies, die praktisch da den Gottesdienst mitgestalten. Dankeschön. Es war jetzt eine andere Übersetzung, aber auch das finde ich toll. Ich habe es nach der guten alten Elberfelder geschrieben, Brüdergemeinde. Aber ich lese auch sehr viel in der NEU von Karl-Heinz von Heiden und ich verstehe dann auch manche Verse viel besser noch als das, wobei ich immer noch die Elberfelder sehr schätze. Aber du hast es sehr schön gemacht, du hast es also ganz toll vorgelesen. Genau, ich habe gerade vorhin gesagt, ich will das ein bisschen als Erzählpredigt machen. Wie gesagt, ihr könnt das ja auch gerne selbst nochmal nachlesen, aber in Anbetracht auch der Zeit erzähle ich es einfach mal. So, jetzt denken wir uns mal in diesen Konflikt hinein, Saul und David. Und da schimpft Saul, wo ist er bloß? Er kann sich doch nicht ständig vor mir verstecken. Und sagt dann, ich werde ihn finden und dann werde ich ihn töten. Und vorhin sagte ich, Saul war neidisch auf David. Warum? Weil David in vielen Dingen viel erfolgreicher war. Und deshalb war David auf der Flucht. Und jetzt musst du wissen, ich habe es vorhin gerade angedeutet, David war nicht allein. Er war der Anführer von 400 Söldnern. Was sind denn Söldner? Haben wir jetzt auch oft in den Nachrichten bei der Wagner-Truppe gehört. Damals waren Söldner Männer, die freiwillig Soldaten waren. Männer, die vielleicht mit der damaligen Regierung nicht so viel anzufangen wussten oder nicht zurechtkamen. Vermutlich waren sie auch verschuldet, denn Söldner bekommen auch einen Sold, also Geld. Und Söldner, die waren vielleicht auch unzufrieden. Vielleicht wurden sie auch verfolgt, vielleicht waren sie auch straffällig, wie auch immer. Und diese Truppenteile, ich hatte gesagt 400, diese Truppenteile haben sich David als Anführer rausgesucht. So, und jetzt Saul, und da sehen wir schon bei das Kräfteverhältnis. Saul war auch nicht allein. Saul hatte 4000 Elitesoldaten. Vielleicht, ich will es ein bisschen auch zeitgemäß sagen, vielleicht sowas wie die GSG 9 heute, also so eine Elitetruppe. Und jetzt musst du dir vorstellen, auf der einen Seite 400 Söldner von David und 4000 Elitesoldaten von Saul. Okay, also David ist mit seinen Leuten auf der Flucht vor Saul. Und David flieht in die Negev-Wüste. So, und jetzt stellt euch das, oder stellt ihr das mal so vor, die fliehen, was bedeutet Flucht, und jetzt fliehen die in eine Wüste. Und auf einmal tauchen am Rande dieser Wüste diese Berge von Engedi auf. Eine Oase. Du musst wissen, es ist dort heiß, staubig, trocken. Und wenn du da so eine Oase vor dir hast, dann freust du dich einfach, dass du einen Unterschlupf findest und dass du dich ausruhen kannst. Und es gibt in einer Oase, wir haben es gerade vorhin gesehen auf dem Bild, es gibt Wasser zu trinken. Stell dir vor, dass das so richtig heiß war. Und jetzt waren die auf der Flucht, Adrenalin, Stress und vermutlich eben auch geschwitzt. Ich habe mal in Ägypten mit meinen beiden Söhnen und mit meinem Schwiegersohn Daniel haben wir mal eine Quad-Tour gemacht durch die Wüste. Und das war echt ein ganz tolles Erlebnis, vergesse ich nicht so schnell. Wir sind da durch die Wüste geheizt mit unseren Quads und wenn man das noch nie erlebt hat, das ist also nicht einfach nur mal so Sand, das sind Steine und Berge und hoch und runter. Und dann tauchten plötzlich am Ende so schemenhaft Berge auf. Und da war auch eine Oase. Und dann haben wir uns da in die Oase hingesetzt, haben dann Tee getrunken und da war Schatten. Das war einfach eine richtige Erfrischung. Und es war ein krasser Gegensatz zur Wüste. So, und jetzt zurück zu David und seinen 400 Söldner, Soldaten. Die waren also damals nicht mit einem Quad unterwegs. Die waren zu Fuß. Und vielleicht sind sie ja, wir haben das ja gerade gehört, vielleicht sind sie ja auch gerannt. Also ich habe gerade gesagt, die haben geschwitzt, Adrenalin, Stress, Hauptsache weg, Flucht. Und David wusste, Saul ist ihm auf den Fersen, er sucht ihn. Und David wusste vermutlich auch, Saul wird ihn irgendwann finden und dann wird er mich töten. Und trotz aller komischen Umstände, und das finde ich so beachtlich, das lese ich aus dem Kapitel heraus, David wusste, Gott kann mir helfen. Und Saul hatte irgendwie herausgefunden, in welche Richtung David geflüchtet war mit seinen Leuten. Die hatten damals auch, denke ich mal, Kundschafter, vielleicht sowas wie der Geheimdienst heute. Und Davids Soldaten waren jetzt oben auf dem Berg in Engedi und hatten Saul und seine 3000 Elitesoldaten schon auch irgendwie entdeckt. Ich meine, so 3000 Leute kannst du ja nicht irgendwie, das fällt ja auf. So stelle ich mir das auch vor. Engedi ist also oben auf dem Berg, von dort hat man eine sehr gute Sicht. Und was macht David? Er schaut sich erstmal um in den Bergen und entdeckt Höhlen. Und dann ging er mit seinen 400 Soldaten in diese Höhle hinein. Das sind also nicht so Höhlen, wo man so krauchen muss, das sind riesige Höhlen, wo man sich wirklich verstecken kann, kommst da rein, es ist dunkel und dann versteckst du dich da hinten irgendwo in dieser Höhle. Und die 400 Leute hatten genügend Platz. Da sagt David, kommt alle her. Und die Männer drängten sich in die Höhle. Die Höhle war also so groß, dass man vom Eingang der Höhle nicht sehen konnte, dass sich da hinten Leute versteckt haben. Dunkel, wie gesagt. Naja, und die Männer um David dachten, jetzt sind wir hier in Sicherheit. Dachten sie. Und jetzt haben die natürlich, klug wie die damals auch waren, haben die natürlich Leute vor dem Höheneingang postiert, um zu schauen, wann kommt David und seine Truppenteile. Und plötzlich rief einer, Saul und seine Soldaten kommen. Jetzt mussten natürlich alle ganz still sein, sonst würden Saul und seine Männer, die er vermutlich entdecken, und sie hockten sich dann irgendwo im hinteren Teil der Höhle, haben sich verteilt und schauten immer wieder zum Eingang der Höhle. Und plötzlich wurde es am Eingang dunkel. Also stellt euch vor, Tunnel vielleicht, so, da hat man irgendwie ein bisschen Lichtschein, also der Eingang der Höhle, und plötzlich war es dunkel an dem Eingang. Eine große Gestalt erschien und David erschrak. Er erkannte ihn, es war Saul höchstpersönlich. Und Davids Soldaten so, jetzt haben sie uns entdeckt, jetzt sitzen wir in der Falle. Aber Saul kommt seelenruhig da rein und schien gar keine Eile zu haben. Und da kam auch ganz alleine in die Höhle. Die 3000 Elitesoldaten blieben vor der Höhle. Und da war Folgendes passiert. Sie waren also durch die Wüste gezogen, hatten überall nach David und seinen Soldaten gesucht, haben sie nicht gefunden, waren lange unterwegs gewesen. Und Saul brauchte irgendwann mal eine Toilette. Und weil es in der Wüste ja keine Toilette gab, schaute er sich nach einem anderen Ort um und sah schließlich die Höhle. Und sagte zu seinen Männern, ich brauche mal eine kurze Pause, bleibt ihr hier? Bleibt ihr vor der Höhle? Da habt ihr einen guten Überblick, ich gehe mal rein. Saul kommt in die Höhle rein, es war sehr dunkel. Davids Männer stießen David an und flüsterten David zu. Gott hat jetzt deinen Feind in deine Hand gegeben. Jetzt kannst du ihn töten, bist alles sorgenlos. Und David überlegte, okay, seine Männer hatten recht. Wenn er jetzt Saul umbringen würde, dann muss er sich nicht mal verstecken, dann hätte er das Problem komplett gelöst. Und vor allem, David könnte selbst König über Israel werden. Da steckt er noch dahinter. Und David spürte mit der Hand sein Messer. Wie gesagt, jeder Mann soll ja eigentlich ein Messer in der Tasche haben. Ich habe keins. Aber er hatte eins. Und jetzt war die Gelegenheit. Aber dachte so, ist denn das richtig? War es richtig zu töten? Noch dazu den König? Und dann entschied er sich und sagt, nein. Nein. Ich werde auf Gott vertrauen, Gott kann mir helfen. Ich muss nicht Unrecht tun, um zu meinem Recht zu kommen. Und David stand leise auf, schlich sich von hinten an Saul heran. Tja, was hatte er vor? Was macht er jetzt? Und das lasse ich euch noch ein bisschen, offen. Wir hören erstmal jetzt ein Lied oder wir singen ein Lied, vielleicht singen wir es vermutlich alle vom Musikteam, 397, und dann lasst euch mal überraschen, was dann passiert.
Dabei begegnen soll ich. wir voneinander halten. Zum Leben schenkt, soll die Liebe widerspiegeln, die uns Gott zum Leben schenkt. Unser Leben redet lauter als die Worte, die Worte, die wir sagen. Kann man uns daran erkennen und sehen, die Liebe bei uns wohnt, wie wir Leid und Freuden teilen, wie wir fremde Lasten tragen. Soll die Liebe widerspiegeln, die uns Gott zum Leben schenkt, soll die Liebe widerspiegeln, die uns Gott zum Leben schenkt. Unser Leben redet lauter als die Worte, die wir sagen. Kann man uns daran erkennen und sehen, dass die Liebe bei uns wohnt. Kann man uns daran erkennen und sehen, dass die Liebe bei uns wohnt.
Schon seit langem in dieser Wüste. Flüchten vom Saul ist echt anstrengend. Ihr habt schon eine Höhle gefunden. Lasst uns hier verstecken.
Kommt, meine Soldaten. Hier in der Wüste muss der David sein. Ich hab da so ein gutes Gefühl. Guckt schön, dass wir ihn irgendwo finden. Irgendwo muss er sein mit seinen 400 Leuten. Aber wartet kurz. Ich muss kurz austreten gehen. Vor uns habe ich echt zu viel getrunken. Ihr wartet hier vor der Höhle. Ich gehe kurz rein, okay? Gut, noch kurz ausruhen. Das muss sein.
Sieh nur, David. Jetzt ist deine Chance.
Ich werde den eingesetzten König von Gott nicht umbringen. Ich werde ihm lediglich einen Saum abschneiden.
Na gut, gehen wir weitersuchen. Wüste ist noch groß. Kommt, Männer, wir suchen weiter. Und Frauen.
Saul, mein König.
David, ist es deine Stimme?
Ja, sieh nur, ich habe dich verschont und nur deinen Saum abgeschnitten, als du dich ausgeruht hast.
Oh, David, ich wollte dir Böses und du hast mir Gutes getan. Dankeschön.
Bitte.
Komm, wir gehen raus.
Vielen Dank, das war sehr, sehr gut von euch dargestellt. Dankeschön. Ja, wir haben das gerade jetzt, ich will es nochmal kurz erzählen. Also David schleicht sich ganz leise an Saul heran und mit der scharfen Klinge schneidet David ein Stück von Sauls Königsmantel ab und kriecht dann wieder zu seinen Männern zurück. Und Saul hatte, ihr habt es ja gerade gesehen, von allem nichts gemerkt. Und als David Das ist auch interessant zu lesen. Zurückkam zu seinen Männern, da war einfach kein Verständnis dafür. Dann sagten die, sollen wir das übernehmen, wenn du es nicht machen willst? Sollen wir ihn umbringen? Und David, nein, tu das nicht. Davids Männer schüttelten verständnislos den Kopf. So eine einmalige Gelegenheit. Aber sie hörten auf David, ihren Chef, und blieben still sitzen, bis dann eben Saul die Höhle verlassen hat. Und dann warteten sie ab und sahen gespannt auf David. Was macht er jetzt? Was wird er jetzt machen? Wie geht das weiter? Und wir haben es ja gerade gehört, wo dann Saul in einer gewissen Entfernung war, wo es, ja, ich vermute mal so, dass man noch das hören konnte, dann trat David aus der Höhle heraus und sagte eben, Saul, mein Herr und König. Und Saul dreht sich um und sagt, hä? Das war Davids Stimme. Und David verneigte sich vor Saul. Schau her, heute hat Gott mir die Gelegenheit gegeben, dich zu töten, aber ich habe es nicht getan. Ich habe dich verschont, denn du bist doch der König. Und dann hielt er diesen Mantelzipfel vom Königsmantel hoch als Beweis und sagte, daran siehst du, ich hätte dich töten können, ich war ganz nah an dir dran, aber ich habe es nicht getan. Und dann sagte ihm Saul diesen entscheidenden Satz, du bist gerechter als ich und hast mich verschont. Ich habe Unrecht getan, dass ich dich verfolgt habe. Und David atmete erleichtert auf. David hatte auf Gott vertraut und Gott hat ihm den Mut gegeben, das zu tun. Das ist nämlich das Wichtige, was wir auch daraus lesen können und daraus auch entnehmen können. Gott hatte David den Mut gegeben dazu. David ist total cool geblieben und hat nicht Böses mit Bösem beantwortet. Und das kannst du auch. Du kannst das auch. Vertraue auf Gott, er wird dir helfen. Ganz sicher. Ich komme jetzt fast zum Ende und ich möchte die Botschaft einfach noch mal ein bisschen vertiefen. Vergelte nicht Böses mit Bösem. Und jetzt spreche ich auch wirklich mal alle an, die heute hier sitzen, auch mich persönlich. Sei auf Gutes bedacht deiner Mitschülerin gegenüber, deinem Mitschüler. Sei auf Gutes bedacht deiner Nachbarin, deinem Nachbarn. Sei auf Gutes bedacht deinen Eltern gegenüber. Sei auf Gutes bedacht deinen Kindern gegenüber. Und lass dich nicht vom Bösen überwinden. Lass dich nicht rauslocken aus der Reserve, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Das ist natürlich, wenn ich jetzt hier so stehe, und das ist alles eine sehr theoretische Situation. Ich weiß selbst, das ist leicht gesagt, aber schwerer getan. Ich weiß selbst, wenn Emotionen mit im Spiel sind, ist man zu manchen Dingen fähig. Aber David hat nicht Böses mit Bösem vergolten. Und das möchte ich aus der Geschichte lernen. Und das möchte ich auch an dich weitergeben. Was tust du, wenn ein Mitschüler oder eine Mitschülerin dich schlecht beim Lehrer macht? Was machst du da? Nimmst du das jetzt so hin? Sagst du, am liebsten würdest du es ja auch so machen und würdest deinen Mitschüler und deine Mitschülerin anschwärzen. Aber in unserem Text sagt die Bibel was ganz anderes. Ich sag's mir mit meinen Worten, sei freundlich zu ihr, zu ihm. Vielleicht hat er ja oder sie gar nicht die Freundlichkeit verdient. Dann lade ihn doch mal zum Geburtstag ein. Oder lade sie mal zum Geburtstag ein oder gib ihr wenigstens mal eine Limo aus. Cola, was auch immer. Und das gilt auch für dich als Erwachsener, das gilt auch für mich. Versuch es mal mit Freundlichkeit deiner Nachbarin gegenüber, deinem Nachbarn. Wenn er dich anmacht wegen irgendwelchen dummen Sachen. Versuch es mal mit Freundlichkeit deiner Arbeitskollegin gegenüber. Vielleicht hat sie die Freundlichkeit überhaupt nicht verdient. Aber versuch du es doch mal. Was fang du mal an bei dir? Gott kann die Einstellung von deiner Mitschülerin, von deiner Nachbarin ändern. Bitte Gott darum. Bete vorher, das kann ich nur so empfehlen, bete Gott vorher, dass du die Kraft hast und das Vertrauen hast, das zu tun. Und ich bin überzeugt, dass Gott die Einstellung deiner Nachbarin, deiner Arbeitskollegin, von deiner Tochter, von deinem Sohn, von deinen Eltern ändern kann. Wir haben ja solche Geschichten in der Bibel, damit wir was draus lernen. Deswegen sind wir auch gefordert, etwas aus solchen Geschichten persönlich rauszuziehen. Und ich lerne daraus, wenn ich das versuche, und ich versuche nicht Böses mit Bösem zu vergelten, dann sorgt das für Entgiftung. Wenn du und ich, wenn wir beide so handeln, dass der Konflikt nicht weiter eskaliert, dann sorgt das für Deeskalation. Und zurück zu unserer Geschichte. Engedi, diese schöne Oase mitten in der Wüste, wunderschön da, da stehen Palmen, da stehen wunderschöne Bäume, das kann man sich gar nicht vorstellen, weil ringsherum alles karg ist. Und genauso wie in der Wüste in Engedi, mitten in der Wüste, das Leben aufgeblüht ist durch diese Friedensgeste von David und Saul. Genauso kann der Friede nur dort blühen, wo Böses nicht mit Bösem beantwortet wird. Und ich finde das gerade so in diesen Zeiten jetzt so aktuell, in diesen friedlosen Zeiten, wir wissen das alle, und ich habe das Gefühl, es spitzt sich immer mehr zu. Im Miteinander, wenn man überhaupt noch von Miteinander reden kann, vielleicht schon gegeneinander, überall gibt's Konflikte, leider eben auch unter Christen, und auf Arbeitsstellen, in der Nachbarschaft, ich hat's gerade gesagt, in der Schule, im Kindergarten, kleine Kinder, überall gibt es Konflikte. Und jetzt sage nicht vielleicht noch auf die aktuelle Situation, weil ich es am Anfang mal angerissen habe, in Israel, sage jetzt nicht, die Streithähne in der Politik, die machen es ja nicht anders. Sag das nicht, das ist weit weg, da hast du keinen Einfluss. Nein, fang bei dir an, fang in deinem kleinen Umfeld an. Fang bei dir an. Ich muss bei mir anfangen. Ich muss zuerst bei mir anfangen. Du bist gefordert, ich bin gefordert. Und deswegen nochmal ganz am Ende die Aufforderung, und das möchte ich wirklich in Liebe auch so weitergeben. Suche Frieden in deinem kleinen Umfeld, in deiner kleinsten Zelle vielleicht in der Familie. Suche Frieden, trage dazu bei, dass der Konflikt nicht eskaliert. Du bist gefordert, ich bin gefordert. Ich bin am Ende mit den Ausführungen und wie gesagt, ich habe es am Anfang gesagt, wer das gerne nochmal lesen möchte, die Geschichte, hochspannend, hochaktuell vor allem, 1. Samuel 24, setzt euch einfach mal hin, lest euch das Kapitel mal durch. Es ist wirklich ganz toll, wie das da beschrieben ist.